Es gibt eine Verbindung zwischen dem Propheten Jona, den wir vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen durchgenommen haben. Der wirkte zwischen 780 und 750 vor Christus und dem Propheten Nahum, der etwa 100 Jahre später, so um 650 vor Christus, prophezeit hat und gewirkt hat. Beides waren Propheten Gottes. Der eine wirkte im Norden, der andere wirkte im Süden. Von beiden haben wir ein Buch über ihre Geschichte bzw. über ihre Predigt. Aber da ist eine bedeutende Gemeinsamkeit der beiden. Die wollen wir uns heute anschauen, wenn wir in unserer kleinen Serie weitermachen über die 12 kleinen Propheten im Alten Testament. Ich möchte zunächst einmal beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben, dass wir es vollständig übersetzt haben in unsere Sprache, dass wir dein Wort und deine Gedanken verstehen können, die du uns mitteilst. Wir möchten dir danken, Herr, du bist gnädig zu uns und du liebst uns, wie wir auch gerade gesungen haben. Und Herr, wir möchten dich jetzt bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir die herrlichen Dinge sehen in deinem Gesetz. Amen. Während uns das Buch Jona ziemlich bekannt sein dürfte, ist uns das Buch vom Propheten Nahum nicht so bekannt. Eher unbekannt, würde ich sagen. Das verwundert uns auch nicht, denn das Buch Jona, ja, das ist eine richtig schöne, oder was heißt eine schöne, aber eine detailliert erzählte Episode aus seinem Leben, die sich so abgespielt hat und die uns Gott vor Augen stellt. Und beim Nahum ist das ein bisschen anders. Die Botschaft vom Jona, die kann man auswendig lernen. Das waren nämlich nur 7 Worte, die uns überliefert sind. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. 7 Worte. Das war die Botschaft, die Jona zu verkündigen hatte. Das Buch Nahum dagegen hat 3 Kapitel einer Botschaft, die der Nahum weitergeben sollte über kommendes Gericht. Was aber vereint jetzt diese beiden Propheten? Was ist diese besondere Gemeinsamkeit, die die beiden haben? Der eine mit der 7-Worte-Botschaft und der andere mit einer 3-Kapitel-Botschaft. Was die beiden vereint, ist die Zuhörerschaft. Die haben nämlich beide nicht in erster Linie den Israeliten, den Juden gepredigt, sondern beide haben in erster Linie den Assyrern gepredigt und damit auch deren Hauptstadt Ninive. 100 bis 150 Jahre vor Nahum hat Jona gepredigt. Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Und Ninive hatte Buße getan. Alle in Ninive hatten Buße getan. Der König hatte Buße getan. Die Sklaven hatten Buße getan. Die Alten, die Jungen, die Großen, die Kleinen, die Reichen, alle. Die Stadt wurde verschont vor dem Gericht Gottes, weil jeder Buße getan hatte. Sie erfuhren Gottes Gnade. Frage, warum schickt jetzt Gott den Propheten Nahum erneut nach den Assyrern, nach Ninive? Ob er jetzt in Ninive gewesen ist, das lesen wir nicht, aber seine Botschaft ging wieder an die Niniveten, an die Assyrer. Und diesmal eine Gerichtsbotschaft ohne Möglichkeit der Umkehr. Das Gericht wird kommen, war seine Botschaft. Warum das? Nun, die Umkehr Ninives, die lag 100 bis 150 Jahre zurück. Wenn man das mit der heutigen Zeit vergleichen würde, dann würde man sagen, die Botschaft des Jona im Vergleich zu heute wäre so um 1870 herum gewesen. Und offensichtlich, obwohl die Menschen damals Buße getan hatten, umgekehrt waren, die Gnade Gottes erfahren hatten, ihre Nachkommen waren ihren Wegen nicht gefolgt. Ihre Nachkommen waren zurückgegangen, zurückgefallen in die alten Wege und in die alten Sünden. Und deshalb muss jetzt Gott den Nahum senden. Ja, und ich würde sagen, da aus dieser Tatsache können wir schon die erste Lehre für uns heute Morgen ziehen. Einmal Buße tun und dann zurückkehren zu den alten Wegen, das reicht nicht. Das ist oberflächlich. Und manchmal ist Umkehr von Menschen oberflächlich. Mehr so, das haben wir auch letztes Mal beim Hosea gesehen, mehr so eine Umkehr, nicht aus Überzeugung, sondern eine Umkehr um des Gewissens willen. Weil ein schlechtes Gewissen fühlt sich ja bekanntermaßen nicht gut an. Deswegen kehrt man um, tut Buße, in Anführungszeichen, damit man sich wieder besser fühlt. Und manchmal dann reden sich Menschen auch ein, dass Umkehr gar nicht so nötig ist, weil ihre Definition von Sünde eben eine ganz andere ist. Das war bei den ursprünglichen Hörern der Botschaft von Jona nicht der Fall gewesen. Die hatten richtig von Herzen Buße getan und deswegen waren sie verschont worden. Nur jetzt nach 100 Jahren, da war nichts mehr davon zu sehen. Lasst uns nie denken, dass Gott alle Wege segnen wird, die wir gehen, weil wir irgendwann mal Buße getan haben. Gott segnet die Wege, die er uns aufzeigt. Und wenn wir auf diese Wege übersiedeln und auf diesen Wegen gehen, dann wird der Herr uns auch segnen. Dann wird seine Hand der Gnade über uns sein und über uns bleiben. Ninive liegt übrigens, oder lag übrigens, ja liegt immer noch, aber Ninive lag in der Nähe des heutigen Mosul. Vielleicht erinnern sich etliche noch daran, Mosul war viel in den Nachrichten zur aktiven Zeit vom IS oder ISIS. Mosul wurde mehr oder weniger überrannt oder bekämpft. Und von daher, Mosul kennen wir. Ninive war da ganz in der Nähe. Und Ninive war reif für Gottes Gericht. Als der Prophet Nahum nach Ninive ging oder die Assyrer anpredigte, zu den Assyrern predigte, da war Ninive auf der Höhe seiner Macht, auf der Höhe seiner Herrlichkeit. Und sie hatten praktisch alles. Sie hatten einen mächtigen Ruf, sie hatten Herrlichkeit, sie hatten einen Handel überall, sie hatten eine Kultur, eine assyrische Kultur, politische Siege. All das war im ganzen assyrischen Reich bekannt. Die Assyrer, das war die Weltmacht, das war das Weltreich damals. Die hatten prächtige Gebäude, die hatten prächtige Tempel, die hatten prächtige Paläste. Und es war eine riesengroße Stadt. Ich habe gelesen, über ein halbes Jahrhundert, über 50 Jahre, zählte Ninive als die größte Stadt der Welt. Zu der Zeit des Nahum. Und vermutlich auch zur gefürchtetsten Stadt der Welt. Da haben wir schon im Buch Jona drüber gesprochen, dass die Assyrer, dass die gefürchtet waren auf der ganzen Welt, dass sie... Assyrien war, oder Ninive war einfach eine grausame und eine böse Stadt. Und das Leben der Assyrer war voll mit Gewalt und Blutvergießen und Okkultismus und Prostitution und Götzendienst. Also alles, was man irgendwie reinpacken konnte, das fand man in Assyrien, im assyrischen Reich, das fand man in Ninive. Und als Nahum seine Botschaft verkündigt, da ist das Nordreich Israels, wir haben ja bei dieser kleinen Serie immer darauf hingewiesen, da war das Reich Israel war gespalten in ein Nordreich und ein Südreich, ein äußerst und nur gottloses Nordreich und ein manchmal mit verschiedenen Erweckungen versehenes Südreich. Das Nordreich war bereits in assyrischer Gefangenschaft. Das hatten die Assyrer überrannt, hatten sie eingenommen, hatten die Juden aus dem Nordreich genommen und hatten sie in alle Welt zerstreut. Das war bereits Geschichte. Und das Südreich, das existierte noch. Die existierten allerdings mit schlotternden Knien. Die hatten Angst, so wie alle anderen Nationen auch Angst hatten vor den Assyrern, so hatte auch das Südreich Juda Angst vor ihnen. Die hatten ja gesehen, was mit ihren Brüdern im Norden passiert war. Und sie erlebten immer wieder, dass Assyrien ihre Fühler auch nach Juda in das Südreich ausstreckte. Wenn wir heute einiges, wir lesen nicht das ganze Buch Nahum, wenn wir repräsentativ hier und da Verse aus dem Buch Nahum lesen werden, dann werden wir sehen, es ist Gericht, das über Assyrien angekündigt ist. Aber wir wollen mal versuchen, das, was der Nahum predigt, mit den Ohren der Juden zu hören. Also Nahums Gerichtsbotschaft an Assyrien, aber wir stehen daneben als Juden und hören uns an, was Nahum den Assyrern predigt. Praktisch so, als ob wir sagen würden, hier ist, was der Herr zu den Feinden Judas sagt. Hier ist, was der Herr zu den Feinden des Volkes Gottes sagt. Hört, ihr Feinde des Herrn, was der Herr euch zu sagen hat. So mit der Einstellung wollen wir mal hören. Nahum Kapitel 1, die Verse 1 bis 6. Die Last über Ninive. Das Buch der Offenbarung Nahums, des Elkoschiten. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachern. Er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft. Und er lässt gewiss nicht ungestraft. Der Weg des Herrn ist im Sturmwind und im Ungewitter und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er schilt das Meer und trocknet es aus und er lässt alle Ströme versiegen, Baschan und Karmel verdorren und die Blüte des Libanons verwelkt. Die Berge erbeben vor ihm und die Hügel zerschmelzen, das Land hebt sich empor vor seinem Angesicht, der Erdkreis samt allen, die darauf wohnen. Wer kann bestehen vor seinem Grimm? Und wer widersteht der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie ein Feuer und Felsen werden von ihm zerrissen. So, das sind die ersten Verse dieses Propheten, dessen Name Nahum übrigens Tröster bedeutet. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, oftmals haben ja so Namen eine Bedeutung und dann geben Hinweis auf das Leben der Propheten oder der Leute. Was haben jetzt diese Worte hier, was haben die mit Trost zu tun? Die hören sich relativ wenig tröstlich an. Oder vielleicht hören sie es doch tröstlich an. Wenn wir mit den Ohren der Juden hören, was Nahum hier den Assyrern, den Feinden des Volkes Gottes zu sagen hat, dann sind das eigentlich doch tröstliche Worte. Denn dann erkennen wir, unser Gott sieht alles Unglück. Unser Gott sieht alles Unheil. Und er reagiert darauf. Er wird für uns aufstehen. Wir brauchen uns nicht selbst zu rächen. Wir brauchen uns nicht selbst, für uns selbst aufzustehen. Für erfahrenes Unheil. Gott ist Rächer. Gott ist unser Rächer. Seht ihr, wenn Menschen sich rächen, wie fällt dann die Rache aus? Die Rache fällt oftmals blutig aus. Auf den Philippinen gab es noch die Blutrache unter den muslimischen Gruppen. Fällt oftmals blutig aus. Oder wenn es nicht blutig ist, dann unverhältnismäßig oder ungerecht. Rache in sündigem Zorn. Und wir sündigen, wenn wir Rache in unsere eigenen Hände nehmen. Denn selbst im Neuen Testament sagt uns Gott durch den Paulus, rächt euch nicht selbst. Wie gut, dass wir einen Rächer haben, der alles Unrecht kennt, was uns widerfährt, im Alltag, auf der Arbeit, wo auch immer. Wie gut, dass wir einen Gott haben, der all das kennt, der jeden Schmerz kennt, der uns angetan wird. Was muss das für eine trostvolle Botschaft sein für Christen in der Verfolgung zum Beispiel, die sich gar nicht rächen könnten, selbst wenn sie wollten. Sie wissen, das, was ich an Schmerz, an Unheil erfahre, Gott wird für mich aufstehen, es wird nicht vergessen werden. Die Geschichte wird es nicht einfach hinwegnehmen, hinwegschwemmen und irgendwann denkt keiner mehr dran. Gott ist unser Rächer. Wenn Gott uns rächt, dann kann auch nichts schiefgehen. Denn Gott ist ja rächt, aber er ist auch gerecht. Er macht es genau richtig. Und er macht es nicht in einem sündigen Zorn, sondern er macht es in einem heiligen Zorn. Hier heißt es, Gott ist ein rächender Gott, aber Gott ist auch ein eifersüchtiger Gott. Auch so ein Wort, was wir irgendwie schwer Gott zuschreiben können, oder? Eifersucht. Eifersucht ist ein Werk des Fleisches nach Galater 5. Wie kann die Bibel sagen, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist? Passt das zum Wesen Gottes? Ja, das passt. Warum? Weil es hier steht. Aber es ist nicht unsere menschliche, irdische, fleischliche Eifersucht, die aus unserem Fleisch, aus unserer sündigen Natur hervorkommt, sondern der Pastor Alan Redpath, der hat das mal, wie ich finde, sehr positiv oder sehr gut erklärt. Er sagt, Gottes Eifersucht ist Liebe in Aktion. Gott ist nicht eifersüchtig auf uns, er ist eifersüchtig für uns. Als Gott Israel rächte für die jahrhundertelange Sklaverei in Ägypten, und er tat das ja durch die Plagen, die er über Ägypten brachte, er tat das schlussendlich auch, als er die Ägypter im Roten Meer umkommen ließ. Als Gott Israel rächte für die jahrhundertelange Sklaverei, da tat er es aus Liebe für sein Volk, nicht in einem sündig-zornigen Eifersuchts-Tobsuchtsanfall, sondern aus Liebe zu seinem Volk. Oder als er das gottlose Königshaus Ahab umkommen ließ, da ließ er es nicht umkommen, weil er ein zornesgeifernder Gott ist, sondern aus Liebe zu seinem Volk, aus Strafe für Ahabs Ermordung von wie viel Propheten. Nahums angekündigtes Gericht über Assyrien war ein Trost für Israel, weil sie wissen durften, unser Gott eifert für uns und wir dürfen stille sein. Nahums Worte sind gleichzeitig ein Trost für uns. Für alle die zum Volk Gottes, ob das jetzt damals oder ob das heute ist, die zum Volk Gottes gehören. Für alle, die einen Gott brauchen, der für sie aufsteht. Unser Gott eifert für uns. Und wir dürfen stille sein. Was immer das Unrecht ist, das dir angetan worden ist, was immer die Herausforderung ist, vor der du stehst, die sich vor dir auftürmt, wie so ein Berg, wie so eine Welle. Gott eifert für dich und du darfst stille sein. Ein kurzer Einschub hier, damit da keine Missverständnisse entstehen. Gott fordert uns nicht auf, Straftaten wie, was weiß ich, Missbrauch, häusliche Gewalt oder andere gesetzeswidrige Straftaten zu erdulden und stille zu sein und zu hoffen, dass sich irgendwas ändert. Darum geht's hier nicht. Hier geht es um Rache, um selbst in die Hände genommene Rache und Vergeltung. Das schließt die Möglichkeit für für die Inanspruchnahme des Gesetzes nicht aus, da wo sich Menschen strafbar machen. Das nur als Erklärung. Manchmal, da sind wir auch versucht zu denken, wieso auch immer, zu denken, Gottes Rache fällt bestimmt zu milde aus. Da steckt der Gedanke hinter, ob Gott wirklich weiß, was für Unrecht mir angetan wurde. Erinnert ihr euch an Jona? Jona, der hat zwar gepredigt, aber er hat gehofft, dass diese brutale Stadt Ninive trotzdem gerichtet werden würde. Er wusste, dass Gott gnädig war. Man könnte fast sagen, im Buch Jona wird es fast so ausgedrückt, er befürchtete, dass Gott gnädig war. Und Gott war ja auch gnädig. Und manchmal denken wir ja, wenn Gott mich rächt, wenn Gott für mich aufsteht, ja, vielleicht fällt das dann ein bisschen zu milde aus. Und wir wollen die Rache selbst in die Hände nehmen und selbst bestimmen. Wir sind zwar dankbar, dass der Herr uns gegenüber langsam ist zum Zorn und groß ist an Güte. Und gleichzeitig wünschen wir ein volles Maß an Vergeltung denen, die an uns schuldig geworden sind oder die uns nicht passen. In Vers 3 heißt es, Kapitel 1, Vers 3, der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft und lässt gewiss nicht ungestraft. Und dann wird erklärt, dass der Herr im Sturmwind ist, im Ungewitter und im Gewölk. Das erinnert uns an die Zeit Noahs, nicht wahr? Da war ja dieses Ungewitter, das über die Erde kam. Gewölk, Gewitter, Grollen auf dem Berg Sinai, als Mose die 10 Gebote empfing. Gott wird die Seinen rechtfertigen. Gott wird für dich aufstehen. Aber überlass ihm das Maß und überlass ihm die Zeit. Er wird es richtig machen. Er wird die Bösen nicht freisprechen. Er wird kein falsches Mitleid haben mit denen, die sich gegen ihn gewandt haben. Aber das Maß und die Zeit, die wollen wir Gott überlassen. Dass Gott sein Wort wahr macht, dass er genau das tut, was er sagt, das sehen wir auch hier in diesem Buch Nahum, in dem, was er sagt und in dem, was wir von der Geschichte wissen. Jetzt müssen wir wissen, dass Ninive damals als uneinnehmbare Festung galt. Ninive galt als unbesiegbar. So uneinnehmbar und so unbesiegbar wie manche Bollwerke in unserem Leben. Kennt ihr das? So Dinge in unserem Leben, die einfach unbesiegbar scheinen, unweckbar, unzerstörbar. Die gefallen uns nicht, die stehen uns im Weg, die stehen uns am geistlichen Leben im Weg. Und wir denken, uneinnehmbar. Und sogar ist sowas mit Ninive. Und doch zeigt Gott, wie mächtig er ist und wie er scheinbar uneinnehmbare Festungen einnehmen kann. Der Palast in Ninive hatte einen Umriss von 500 mal 240 Metern. Leute, das war ein gewaltiges Gebäude. Die Mauer um den Palast, nicht um die Stadt, die Mauer um den Palast war 5 Kilometer lang. Man hat Ausgrabungen gemacht. Der Palast hatte über 200 Zimmer und die Mauer drumherum war bis zu 50 Meter hoch. Die Stadtmauer, die war 12 Kilometer lang, bis zu 30 Meter hoch, hatte 1500 Türme. Und was die damals so bei der Kriegsführung ja oft gemacht haben, die haben die Wasserzufuhr gekappt, so dass das Wasser und alles Mögliche knapp wurde in der Stadt. Das war bei Ninive gar nicht möglich. Denn Ninive lag am Tigrisfluss. Die hatten immer Wasser. Da hätte man einen ganzen Fluss irgendwie in eine andere Richtung lenken müssen. Der Graben um die Stadt herum war 45 Meter breit und teilweise bis zu 18 Meter tief. So, und jetzt verstehen wir vielleicht ein bisschen, warum dieses Bollwerk Ninive als uneinnehmbar galt. Und manchmal denken wir, ja, so es gibt Bollwerke, ob das jetzt nur Städte sind oder ob das Lehren sind oder ob das Dinge in unserem Leben sind, die sind uneinnehmbar, die scheinen uneinnehmbar. Und wir zweifeln natürlich nicht an Gott. Und trotzdem regt sich innerlich so ein bisschen die Frage, kann oder will Gott da wirklich etwas dran ändern? Ich glaube, ich habe mal die Geschichte schon mal erzählt von den beiden Städten in Süditalien, von Messina und Reggio im Südwesten von Italien. Am 28. Dezember 1908 wurden diese beiden Städte zerstört durch ein Erdbeben. Und circa 15 weitere Dörfer wurden mit zerstört. Knapp 4 Monate vorher, also September rum, da hatte ein Club in der Stadt Messina eine Kampagne gestartet zur Vernichtung der Religion in der Stadt Messina. Kurz vor Weihnachten dann, im gleichen Jahr, am 20. Dezember, gab es eine Aufführung, eine obszöne Weihnachtsaufführung im Stadttheater. Und gleichzeitig veröffentlichte die Wochenzeitung dort ein gotteslästerliches Spottgedicht. In diesem Gedicht heißt es, O du kleines Kindelein, das nicht wahrer Mensch allein, nein, auch wahrer Gott will sein. Um deines Kreuzes willen begehren wir deine Stimme einmal zu hören. Du kennst ja alle, die hier leben, lass doch mal die Erde beben. Merkt ihr die Einstellung dahinter? Die Einstellung ist, wir sind unbesiegbar. Da kann selbst ein Gott nichts dran ändern, wenn es den überhaupt gibt. Man rechnete nicht mit Gottes Macht. 8 Tage später erfüllte Gott ihren Wunsch und ließ die Erde beben. In Messina starben 83.000, in der ganzen Region 250.000 Menschen. Die gesamte Familie des Verfassers dieses Gedichts kam ums Leben. Er selbst hat überlebt, aber ist wahnsinnig geworden. Und auch Assyrien und ihre abgrundtiefe Bosheit und ihre überhebliche Selbstsicherheit, die stand auf gegen Gott. Wir sind unbesiegbar, aber sie rechneten nicht mit der Macht Gottes. Und die anderen, Juda, genauso wie die anderen Nationen, sie waren in Furcht, denn sie hielten auch Ninive für unbesiegbar. Sie kannten Gottes Macht nicht. Und wir halten manchmal Hindernisse in unserem Leben für unbesiegbar. Gut, wir kennen Gottes Macht. Wir kennen sie zumindest im Kopf. Aber sie scheint uns manchmal so fern. Und doch sagt Gott Ninives Vernichtung deutlich voraus. Und zwar sogar wie Ninive zerstört werden soll, nämlich durch Wasser. Hört euch die Verse in Nahum 1, den Vers 8 und den Vers 14 an. Vers 8. Aber mit, Achtung, überströmender Flut wird er die Städte jener Widersacher verwüsten und seine Feinde in die Finsternis jagen. Vers 14, gegen dich aber hat der Herr den Befehl erlassen, dein Name soll nicht mehr fortgepflanzt werden, aus dem Haus deines Gottes rotte ich gemeißelte und gegossene Bilder aus, ich will dir dein Grab herrichten, denn du bist zu leicht erfunden worden. Mindestens zweierlei wird klar hier. Das eine ist, das Gericht, die Zerstörung wird Gott senden durch überströmende Flut. Und das andere, Ninives Herrlichkeit wird nicht bestehen bleiben. Und 100% genau so kam es. Im Jahr 612 vor Christus, Ninive war zu der Zeit immer noch Weltmacht, immer noch berühmt, immer noch stark und scheinbar unbesiegbar. Da verbündeten sich bereits besiegte, von Assyrien besiegte Nationen, die Babylonier, die Meder und die Perser. Und noch zwei kleinere andere. Die verbündeten sich gegen die Assyrer und belagerten Ninive. Aber damit kamen sie nicht weiter. Wenn Gott nicht eingegriffen hätte, würden die wahrscheinlich die heute noch belagern. Dann erfüllte Gott seine Vorhersage. Der antike Historiker Diodor beschreibt von dieser Belagerung und dann schreibt er im Jahr 612 vor Christus, da hatte der Tigris, der Fluss, an dem Ninive lag, solch ein Hochwasser, dass es die Mauern an mehreren Stellen unterspülte, die Mauern einfielen, der Feind reinkommen konnte und die Stadt einnahm. Genauso wie Gott es vorhergesagt hat, mit überströmender Flut. 40 Jahre vorher hatte Naum es gesagt, dann kam es so. Juda konnte sich zu der Zeit kaum vorstellen, dass Ninive jemals fallen würde. Weder durch die Meder, noch durch die Babylonier, noch durch die Perser, noch durch irgendjemand anders. Aber Gott schaffte es. Gott hat's getan. Genauso wie er es getan hat, als Israel in Ägypten war. Hätte Israel sich vorstellen können, irgendwie aus Ägypten rauszukommen, aus der Sklaverei? Sie waren Sklaven. Sie waren keine Kämpfer, sie waren Untertanen. Sie hatten keine Kraft. Gott brachte sie raus. Oder denken wir an Daniel in der Löwengrube. Da gab's keine menschliche Lösung für. Die Viecher waren hungrig. Aber Gott sandte seinen Engel. Und Daniel sagt dann hinterher zu dem König Darius, war es, glaube ich, der dann fragt, hier, hat dein Gott dir geholfen? Ja, der hat einen Engel gesandt, der hat ihn das Maul zugehalten. Oder Petrus in der Nacht vor seiner Hinrichtung, hat nur noch ein paar Stunden zu leben, so war es geplant. Und er war an seine Bewacher gefesselt. Da war nichts Menschenmögliches, um da rauszukommen. Das macht Gott, und Gott schickt seinen Engel. Und dann tut Gott hier ein Wunder und da ein Wunder und dann fallen die Fesseln ab und die Wachen, die pennen und die Türen gehen auf und Petrus wird frei. Natürlich war die Predigt des Nahum war eine Predigt an die Feinde Israels. Aber stellt euch mal die Juden vor, die dazugehört haben. Was für ein Trost und was für eine Ermutigung das für sie gewesen sein muss. Dass der Herr sagt, praktisch wie er vorher mal zu Mose gesagt hat, ich werde für euch streiten und ihr werdet stille sein. Kommt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl allen, die auf ihn trauen. Ja, wie gründlich der Untergang Ninives war, wird dann auch in Kapitel 2, in Versen 10 und 11 deutlich. Da heißt es, raubt Silber, raubt Gold, denn ihr Vorrat hat kein Ende. Also Ninive war reich, Ninive war gefüllt. Ihr Vorrat an Silber und Gold hatte kein Ende. Sie ist angefüllt mit allerlei kostbaren Geräten, leer und ausgeplündert. Verwüstet wird sie, verzagte Herzen und schlotternde Knie und Schmerz in allen Hüften und Totenblässe auf allen Gesichtern. Bereits vorher hatte Naum gesagt, Ninive wird ihren Namen, ihren Glanz, ihre Herrlichkeit und ihren Ruhm verlieren und ihren Reichtum. Und hier heißt es, dass dieser Reichtum weggetragen werden wird. Oft haben Menschen und Völker sich auf ihren Reichtum verlassen. Auch Israel hat sich manchmal auf ihren Reichtum verlassen. Dann kamen die Ägypter, dann kamen die Assyrer, dann kam dieser und jener und dann haben sie den Reichtum des Königs genommen und damit Tribut bezahlt. Dann haben sie das Gold des Tempels genommen und haben damit ihre Feinde gezahlt und haben sich auf ihren Reichtum verlassen. Und hier zeigt Gott, wie wenig aller Reichtum wert ist, wenn Gott der Handelnde ist. Ninive wurde total zerstört. Ninive wurde ausgelöscht. Von Ninive sprach man nicht mehr. In der Veröffentlichung von einem Museum in New York, da heißt es, im Mittelalter war die Stadt verlassen, also Ninive war Ninive verlassen und begraben, und man kannte Ninive fast nur noch aus der Bibel. Ninive gab's nicht mehr. Noch vor circa 200 Jahren, Anfang des 19. Jahrhunderts, da hieß es, niemand wusste, ob die große assyrische Hauptstadt jemals wirklich existierte. Das betrifft natürlich nicht Leute wie uns. Wir glauben an Gottes Wort und in Gottes Wort steht's über Ninive. Wir wussten, dass Ninive immer existiert hat. Aber Menschen ohne Bezug zu Gottes Wort, die wussten nicht mal, da gab es so Gerüchte und Geschichtchen. Man wusste nicht, ob diese Stadt jemals existiert hat. Und dann im Jahr 1845 fand man die Ruinen. Und der Archäologe Austin Henry Layard beginnt, die Stadt freizulegen. Und man fand, so wie es die Bibel prophezeite, man fand noch die Überreste von prächtigen Bauten und Palästen. Man fand kein Gold mehr, man fand kein Silber mehr, man fand keine Reichtümer mehr. Das war alles, wie Gottes Wort es gesagt hat, das war alles weggetragen. Gottes Wort für Ninive erfüllte sich auf den Punkt genau. Aber sein Zuspruch an Juda erfüllte sich auch auf den Punkt genau. Er in Kapitel 1, Vers 7 sagt er zu Juda: Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not, und er kennt die, die auf ihn vertrauen. Als der Nahum prophezeit, da stand Ninive ja noch, 40 Jahre oder so, übt noch Macht und Schrecken aus, aber Gott hatte seine Hilfe zugesagt. Und Juda hatte das gehört. Israel sollte sich nicht von Ninive, von den Assyrern schrecken lassen, sondern auf Gott vertrauen. Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not. Und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Spurgeon sagt, dass hier vom Tag der Not die Rede ist. Da ist nicht von der Woche der Not die Rede, so sagt Spurgeon. Da ist nicht vom Monat der Not die Rede. Da ist vom Tag der Not die Rede. Gott hat die Zeit der Not begrenzt. Für alle, die auf ihn vertrauen. Wie wichtig, da zu erkennen, dass Gott gut ist und dass Gott es gut mit uns meint. Das mussten auch die Juden erkennen. Gott ist in seinem Wesen gut. Da gibt es nichts, was in Gottes Wesen ist, was seinem Gutsein, seiner Güte entgegensteht. Gott ist ewig gut. Da ist nichts, was seine Güte beenden könnte. Er ist ewig gut. Gott ist ewig mit all seinen Eigenschaften. Gott ist in jeder Situation, an jedem einzelnen Tag ist er gut. In allen seinen Taten ist er gut. In allen seinen Plänen ist er gut. Gott ist gut. Und das durfte Israel wissen. Auch durch diese Verheißung. Egal wie furchteinflößend Ninive da steht, Israel soll wissen, Gott ist gut. Und egal wie furchteinflößend irgendetwas vor unseren Augen steht, ein Termin, eine Prüfung, ein Gespräch, eine Krankheit, eine Veränderung, eine Entscheidung, die wir treffen müssen, ist ja bei jedem irgendwas anders. Egal, was die Herausforderung ist, was uns so bedrohlich vorkommt, so unüberwindbar. Haben den Vers gelesen. Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not. Und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Das musste Juda tun in ihrer Furcht. Sie mussten sich entscheiden, ich will dem Herrn vertrauen. Und das müssen wir tun in unserer Not. Wir müssen uns entscheiden, ich will dem Herrn vertrauen, Punkt. Oder Ausrufungszeichen. Und dann gilt auch uns der Zuspruch, dass er uns kennt am Tag unserer Not und dass er uns wohltut, wenn wir ihm vertrauen. Auch das zweite Kapitel im Propheten Nahum ist Gericht über Ninive. Aber weil wir heute Morgen ja besonders mit den Ohren Judas hören wollen, was Nahum den Assyrern zu sagen hat, deswegen soll uns aus Kapitel 2 der erste Vers genügen. Da heißt es, siehe auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt. Feiere, Juda, deine Feste, bezahle deine Gelübde, denn der Frevler wird forthin nicht mehr über dich kommen, er ist gänzlich vertilgt. Und auch Jesaja 52, Vers 7 spricht von Füßen, von lieblichen Füßen. Füße, die lieblich sind, weil sie die frohe Botschaft verkündigen. Da heißt es, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Und Paulus zitiert Jesaja 52 und sagt, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Also bei Jesaja ist es eine Freudenbotschaft über den, der kommt und den Frieden verkündigt. Bei Nahum ist es auch eine Freudenbotschaft, dass der Feind besiegt ist. Und beides miteinander verbunden spricht vom kommenden Messias, von der frohen Botschaft, dass Jesus gekommen ist, um den Sieg zu bringen. So könnte man die beiden Verse durchaus verbinden. Gottes Volk damals wie heute hat Grund, mit Juda oder mit Nahum zu rufen, feiere Juda deine Feste. Feiere Juda deine Feste. Und dabei geht es nicht darum, dass Gottes Volk voller Schadenfreude auf die schaut, die Gott richten muss. Schadenfreude ist immer eine negative Freude. Aber wir dürfen uns freuen, dass Gott sich unserer angenommen hat und dass er sich seiner Kinder immer annehmen wird, dass er Gerechtigkeit und Frieden bringt. Ich möchte schließen mit einem Gedanken zu dem letzten Vers im Buch, ein letztes Wort Gottes an Ninive. Da heißt es, dein Unglück wird durch nichts gemildert. Tödlich ist deine Wunde. Alle, die davon hören, klatschen in die Hände über dich. Denn über wen ist deine Bosheit nicht ohne Unterlass dahingegangen? Großer Applaus von all denen, die von Ninives Untergang hören. Kein Wunder. Die Assyrer waren die Folterknechte. Die Assyrer waren die boshaften unter die mitleidlosen Unterdrücker. Ich meine, mich erinnern zu können, was für eine Erleichterung es war, wahrscheinlich weltweit, als es hieß, dass Osama bin Laden in Afghanistan ausgeschaltet worden war. Und ich denke, dass sicherlich nicht nur die Alliierten, sondern auch viele Deutsche sich gefreut hätten, wenn Hitlers Beseitigung durch Stauffenberg gelungen wäre. Und hier ist es verständlich, dass Nahum sagt, alle klatschen in die Hände, die davon hören, dass Assyrien gefallen ist, dass Ninives Macht gebrochen ist, die Macht dieses brutalen Tyrannen. Gottes Volk darf sich freuen über das, was der Herr tut, darf zusehen, wie der Herr den Sieg für sie erringt und sie dürfen stille sein. Die Frage ist jetzt die, was aber, wenn Gott sich Zeit lässt? Die Frage, die haben wir alle schon gehabt. Alle, die schon mal zu Gott gebetet haben und irgendein unüberwindbares Hindernis vor Gott gebracht haben und haben gesagt, Herr, hier ist ein Bollwerk in meinem Leben, hier ist eine Festung, die ist uneinnehmbar. Da kann mir kein Mensch und da kann mir kein Nichts und niemand helfen. Und wir bringen es Gott. Und Gott lässt sich Zeit. Oder aber Gott handelt ganz anders als nach den Plänen, die wir ihm großzügigerweise vorgeschlagen haben. Das kennen wir doch auch, oder? Ich kenne das von meinem Gebet. Wenn ich für bestimmte Anliegen bete, dann mache ich Gott hier und da schon mal einen Vorschlag. Ich weiß selbst nicht, weswegen. Die braucht er ja nicht. Er hat ja viel bessere Vorschläge. Aber wenn Gott dann nicht darauf eingeht, dann fragen wir uns manchmal schon mal, wo bleibt Gott? Ich habe ihm doch so einen guten Vorschlag gemacht. Wir sehen die Not in der Welt. Wir sehen die Verfolgung von Christen in der ganzen Welt. Und wir fragen uns, Herr, wie lange noch? Seht ihr, wir sehen das Unrecht, das in unserem eigenen Land geschieht und das in unserem eigenen Land zunimmt. Wenn unsere Redefreiheit als Christen angegriffen wird, wird ja viel gesagt man soll die Journalisten nicht mundtot machen, die sollen sagen dürfen, was immer sie wollen, berichten dürfen, was immer sie wollen. Aber uns ist aufgefallen, jeder, der so ein bisschen sich damit beschäftigt, uns ist aufgefallen, wir als Christen sollen mundtot gemacht werden. Oder unsere Gesetzgebung schützt nicht mehr das ungeborene Leben. Hilfe zur Selbsttötung wird immer einfacher. Ach, da könnte man so viele Dinge nennen. Und selbst in unserem eigenen Leben, im persönlichen Leben, im Kleinen, nicht im großen politischen, sondern im Kleinen, da haben wir die gleichen Fragen. Warum lässt Gott sich Zeit? Warum ignoriert Gott meine Gebete, wo er doch helfen könnte? Und manchmal, wissen wir auch, manchmal kommt Gottes Hilfe über Nacht. Wir haben kaum Amen gesagt, da haben wir schon die Erhörung. Aber manchmal lässt Gott sich auch Zeit. Denn Nahum hat das Gericht angekündigt über Assyrien. Israel hat sich gefreut, wurde getröstet, aber sie mussten noch 40 Jahre warten, bis dass diese Prophezeiungen in Erfüllung gingen. Kam nicht am Tag später um. Zu jeder Zeit haben wir uns solche Fragen gestellt und der Asaf, der Psalmist Asaf, hat sich die gleiche Frage gestellt. Der hat damit gerungen, mit der gleichen Frage. Hier sind ein paar Verse aus Psalm 73. Da fange ich an zu lesen in Vers 4. Er spricht von den Übermütigen. Die Übermütigen scheinen ein sorgloses Leben zu führen. Und sie sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen kostbaren Halsschmuck. Und ihre Grausamkeit umgibt sie wie ein kostbares Kleid. Vers 9. Sie prahlen, als kämen ihre Worte vom Himmel. Die ganze Welt hört ihre angeberischen Worte. Vers 13. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Das sind doch unsere Fragen. Das waren doch die Fragen Judas damals. Das sind doch die Fragen des Volkes Gottes zu jeder Zeit. Judah mag sich damals gewundert haben, denn Nahum predigt gegen Assyrien, Judah freut sich, legt sich hin und schläft, denkt am nächsten Morgen, lesen sie in der Zeitung, dass Assyrien zerstört ist und es tut sich erst mal gar nichts. Und ich selber mag gefragt haben, ja wie lange denn noch? Und Asaf hat in der Welt und in die Welt und in sein Leben hineingeschaut und hat gesagt, ja Herr, wie lange denn noch? Warum denn das Ganze? Und wir haben die gleiche Frage. Herr, wenn du doch meine Zuflucht bist, warum bist du dann so still? Wenn du mir diese Verheißungen gibst, warum erfüllst du sie dann nicht? Am besten gestern. Und der Antwort, der Asaf beantwortet sich die Frage selbst. Das heißt, Gott gibt ihm diese Antwort, die er dann aufschreibt, die wir auch im Psalm 73 haben, Vers 17. Da heißt es, bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Seht ihr, wir sehen so oft nur den nächsten Schritt, den nächsten Tag, die nächste Woche. Und uns fehlt der Blick für das Ganze. Und der Asaf sagt, bis ich darüber nach, ich hatte diese Fragen, diese Zweifel, diese Kämpfe, bis dass ich darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Veränderung dessen, was Asaf sich fragte, die kam nicht über Nacht. Und der Fall von Assyrien für Juda kam auch nicht über Nacht. Und das, was uns als riesiger Berg und als Herausforderung erscheint, wird Gott auch nicht immer über Nacht wegnehmen. Aber der Blick nach vorne und darüber, als ich darüber nachdachte, wie ihr Leben endete, der Blick nach vorne und vor allen Dingen, wir können auch sagen, der Blick nach oben, der Blick zum Herrn, der darf uns trösten. Weil wir wissen, dass Gott jederzeit unsere Zuflucht ist. Auch wenn es noch 40 Jahre dauert, bis das Assyrien fällt, dürfte Juda dennoch sich an Gottes Wort festhalten und sich freuen, Assyrien wird fallen. Der Herr ist unsere Zuflucht. Wir vertrauen auf ihn, auch wenn die Bedrohung erstmal noch da ist. Gott wird handeln. Gott kennt alle, wie es in dem Vers heißt. Gott kennt alle, die auf ihn vertrauen. Wir müssen uns nicht selbst rächen. Wir müssen unsere Verteidigung nicht selbst in die Hände nehmen. Wir wissen, dass Gott jederzeit unsere Zuflucht ist und dass wir stille sein dürfen. Ninive erfuhr genau das, wortwörtlich das, was Gott verheißen hatte. Gericht, wie Gott es prophezeit hat. Und Juda erfuhr genau das, was Gott verheißen hatte. Sie kamen nicht unter assyrische, blieben von den Assyrern verschont. Und jeder von uns, der sich auf den Herrn verlässt und ihm vertraut, der wird seine Zusage erfahren, wie wir sie eben gelesen haben. Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not. Und er kennt die, die auf ihn vertrauen. Lass uns aufstehen und beten. Treuer Herr, wir möchten dir danken, dass du uns durch den Propheten Nahum Mut machst. Herr, du bist unser Tröster. Dein Wort ist uns Trost. Und Herr, wir als dein Volk, wir vertrauen auf dich. Und wir sehen die Herausforderungen, Herr, die Berge, die vor uns stehen. Die Dinge, die uns belagern und belasten, die uns Angst einflößen. Herr, und du rufst uns zu, dass alle die gesegnet sind, die auf dich vertrauen. Herr, wir möchten dir heute Morgen wieder ganz neu unser Vertrauen aussprechen. Du bist unser Gott. Du hast uns erlöst. Du hast uns gerettet. Du hast dein Leben für uns gegeben, den höchsten Preis bezahlt, Herr. Dass wir gerettet werden und dass wir auch in der Nachfolge stehen, um dir zu vertrauen und dich zu erfahren. Herr, ich möchte heute Morgen besonders für alle die beten, deren Herzen du besonders angesprochen hast heute Morgen, die vor einem Berg stehen, Herr, die vor Herausforderungen stehen, die sie erdrücken. Und du weißt, wie verschieden das ist, Herr, und du kennst jeden von uns und du siehst das in jedem von uns. Und wir möchten dir danken, Herr, dass jeder Berg und jeder Hügel eben werden muss. Dass du die Kraft hast, das alles wegzunehmen oder uns die Kraft gibst, damit zu leben. Herr, du möchtest, dass wir ein Leben mit dir führen, Herr, dass wir in die Hände klatschen, weil wir sehen, dass du unsere Stärke bist. Herr, wir möchten beten, dass du in dieser Woche mit uns gehst, dass du unsere Augen nach oben richtest zu dir. Herr, und da überall, wo der Feind unseren Blick nach unten oder auf die Umstände oder auf die Nöte richten will, Herr, dass wir sofort zu dir Zuflucht nehmen. Denn du bist eine Zuflucht für alle, die dir vertrauen. Und dafür beten wir dich an.